Podcast für Religion und Zeitfragen. RefLab.
Herzlich willkommen zur Theo Lounge Live. Wir sind hier im RefLab Office in unseren Büroräumlichkeiten, der Ort, wo alles entsteht, was ihr von RefLab zu sehen, zu hören, zu lesen bekommt. Und ich bin hier nicht alleine. Wir haben Gäste hier, die das Ganze mitverfolgen und dann auch mit diskutieren können zum Schluss. Und ich bin hier mit dem sagenumworbenen, einzigartigen, großartigen, eigenwilligen Andreas Kessler. Andreas, herzlich willkommen.
Hallo,
ich freue mich für
die Einladung.
Ja, ja, sehr gerne. Wir haben lange gebraucht, bis wir ein Podcast-Gespräch zu zweit hingekriegt haben, aber ich freue mich sehr, dass das heute möglich ist. Du bist ja seit Anfang von RefLab, bist du als Poetry Slammer mit dabei. Und ich darf vielleicht sagen, dass deine Produktivität und Kreativität ziemlich sicher in der Schweiz unerreicht ist. Also du hast jetzt ja wirklich fast wöchentlich einen Slam vorbereitet, aufgenommen und in unserem Podcast-Format abgekanzelt, zum Besten gegeben. Alle, die das noch nicht kennen und dem Schweizerdeutsch einigermaßen mächtig sind, denen kann ich das nur sehr ans Herz legen. Du bist aber auch sonst, du bist eine sehr vielseitige, fast schon schillernde Persönlichkeit. Du bist promovierter Theologe, Augustin-Experte. Du bist Dozent an der Pädagogischen Hochschule. Du bist fünffacher Familienvater, gell? Blues-Gitarrist, Poetry-Slammer. Gibt es eigentlich irgendetwas, was du noch nicht gemacht hast in deinem Leben, wo du sagst, also das will ich noch wagen, bevor ich in die Kiste steige? Hast du eine Bucketlist?
Ja, ich habe schon eine Bucketlist, aber alles, was du erwähnt hast, sind ja alles einfach Dinge, wo ich rede, oder? Manchmal auch in der Erziehung zu viel oder so, genau. Insofern ist es vielleicht gar nicht so divers, das, was ich mache, ja, genau.
Aber gibt es etwas, wo du sagst, das will ich noch erleben, das will ich noch sehen, da will ich noch dabei gewesen sein?
Das sind so kleine Sachen. Ich will von Bern nach Berlin mit dem Fahrrad fahren, solange es mein Zigarettenkonsum noch erlaubt. Und das ist fast ein bisschen peinlich, das wollen alle, die mal Lehrer gewesen sind, so mit 55 noch ein Buch schreiben,
einen
Roman schreiben. Genau, also die Idee ist im Kopf, aber das muss dann noch auf Papier gebracht werden, genau. So solche Dinge. Aber ich will nicht, das ist lustig, ich mache das oft mit meinen Studierenden, sie müssen so eine Bucketlist erstellen und dann reden wir, was eigentlich ihre Werte sind, was ihnen wichtig ist. Oder? Mhm. Und was mir aufgefallen ist, in den letzten Jahren wollen plötzlich alle noch unbedingt die Nordlichter gesehen haben.
Ah, witzig.
Und das finde ich so interessant, weil man die Nordlichter, die sieht man eben und die sind gleichzeitig irgendwie so spacig und das ist für mich so ein typisches Zeichen. Wir hätten gern so ein bisschen Spiritualität, aber es ist gut, wenn man es beobachten kann.
Mit einer sicheren Distanz meinst du jetzt?
Oder? Ja, mit einer sicheren Distanz. Also das ist ein Naturphänomen, das einem quasi noch wieder diese Verzauberung gibt, wo man sonst dann keine Verzauberungen mehr glaubt. So.
Aha, ja, genau. Aha. Da kommen wir auch ziemlich sicher noch drauf zu sprechen, auf diese Motive. Was haben wir vor heute Abend? Also wir wollen eigentlich, ich möchte gerne im Gespräch ein bisschen so in deine Welt eintauchen, Andreas, in deine Gedankenwelt, in deine Geschichte auch eintauchen, mich von dir anregen und inspirieren lassen. Und zwischendurch wirst du dann, so wie in so Musical-Produktionen oder Filmen, wirst du dann spontan in einen Poetry Slam ausbrechen. Da dürft ihr euch schon drauf freuen. Und ich würde mal vorschlagen, dass wir gleich mit einem solchen Ausbruch beginnen und damit die Stichworte für den Gesprächseinstieg vorgegeben kriegen.
Genau, also dann beginne ich mit meiner religiösen Sozialisation und die war katholisch, genau. Und für die Hörerinnen und Hörer aus Deutschland, Österreich. Es wird jetzt eine Minute etwa Berndeutsch werden, aber wir wechseln dann wieder eben auf Standardsprache. Also Sie sollen nicht abschalten jetzt. Genau.
Sehr gut.
Also. Ist katholisch sein heute einfach noch katholisch gewesen? Ja, ist katholisch sein nicht fein ein bisschen vorbei, weil ihr wisst selber, ihr habt es gelesen und gesehen, Männer und Frauen in dunklen Gewändern und schwarzer Seele machen nicht, was sie erzählen oder erzählen Sachen, die uns das Leben mies machen. Ja, vous êtes une honte et oui, ist also katholisch sein heute einfach noch katholisch gewesen. Aber warum bin ich denn noch dabei? Ist es vielleicht nur Nostalgie, die Erinnerung der vierten Klasse an einem kalten Mittwoch um 6 Uhr am Morgen in der dunklen Kirche bei Roratemess, wo wir unsere Kerzen in alle Richtungen verbogen haben, der Boden voll wachs, der Sigr ist geflucht und dann ein heisses Schocke und ein Stück Brot bekommen. Das war einfach schön gewesen und so. Sorry, hey, die Reformierten, keine Ahnung. Ist es nur Nostalgie, die Erinnerung, wie ich daheim vor mir Schuh gehe, mit Weihwasser auf Stirn, Mau und Herz, bin gewässert worden, von wegen guten Gedanken, Worten und Gefühlen, für dann freudig ab ins Gefühl, in grossen Pausen fröhlich zu schlägeln. Ja, ist es nur Nostalgie, die Erinnerung als Ministrant mit der Liturgie in komischen Frauenkleider, so Transgender-Röckli, Glöckli läuten zur Eucharistie und die Vorahnung im Weihrauchnebel, wie es dann mal wird sein, beim Kiffen. Voilà. Mal bis da.
Grandios. Die ganze Version, der ganze Slam, der findet sich auf Abgekanzelt in deinem Podcast. Du hast über Katholizismus geslammt. Das ist deine religiöse Sozialisierung. Und du hast zur Sprache gebracht, dass du davon irgendwie nicht so richtig loskommst. Aber manchmal auch so ein bisschen trotz vielen Dingen und nicht wegen vielen Dingen. Kannst du das mal erklären, was dich da eigentlich noch packt und wo du das Geheimnis dahinter siehst?
Das Geheimnis ist, das kann ich wahrscheinlich hier nicht genau erklären, aber es ist so, ich bin wirklich 50 Meter neben der katholischen Kirche in Zollikofen aufgewachsen, genau. Die Mutter eine Walliserin, der Vater ein Deutsch-Freiburger, also beide katholisch, innerhalb der Diaspora in Bern. Wir waren vielleicht 12-13% waren katholisch und ich habe noch so ein bisschen diesen Ghetto-Katholizismus mitbekommen, oder wo man alles auf katholisch noch einmal kopiert hat. Also es gab den katholischen Frauenverein, den katholischen Turnverein, den katholischen Männer, Alpenverein und so weiter und so fort. Yeah. Und da hinein, das habe ich noch so erlebt in seinen Fransen quasi, aber da bin ich hineingewachsen und weil ich so nahe bei der Kirche war, sind wir jede Woche dorthin gegangen und ich war offensichtlich ein bisschen ein zu lustiges Kind, so dass ich schon vor der Erstkommunion, eigentlich darf man erst ab der Erstkommunion ministrieren, wurde ich da aufgeboten zum Ministrant schon in der ersten Klasse, damit ich ein bisschen ruhiger werde. Genau. Und ja, und das hat mich aber natürlich dann sehr geprägt. Also diese, ich habe das bis 15 gemacht. Also vielleicht jeden zweiten Sonntag dort eben in diesen komischen Kleidern ministriert und habe dabei, glaube ich, etwas mitbekommen, was mich bis heute prägt, eben dieses Gefühl für die Ritualität und für das Ritual und für die Liturgie sowieso. Oder? Und das ist etwas, was ich merke, was auch wie Teil meines Körpers ist. Also dass es Aufstehen, Knien, Respondieren und so weiter. Das gibt es sozusagen fast ein somatisches Muster in meinem Körper geworden, das mich aber nicht stört, sondern das ist noch schön. Ich kann irgendwo in ein Land gehen und ich kann in einer katholischen Messe sitzen, die können da vorne irgendwas erzählen, spielt keine Rolle. Ich weiß genau, was ich zu tun habe und so weiter. Und das gibt mir auch den Raum für mich selber. Und das finde ich eben spannend an dieser Form, von außen könnte man sagen, ein bisschen verknöchertem Ritual, aber es gibt dir einen Rahmen, der gleichzeitig auch eine Distanz hat, weil es ist ja dann das, was du mit dir ausmachst während diesen 45 Minuten. Mhm. Genau.
Also ich finde das eben interessant, das drückt ja in dem Poetry Slam auch durch über dieses katholisch gewesen sein, weil mir das ja sehr fremd ist. Also überhaupt nicht nur das Katholische, sondern überhaupt dieses Rituelle, dieses Liturgische. Ich bin ja aus ganz anderem Hause, eher so freikirchlich, evangelikal aufgewachsen. Da war alles, was irgendwie nach Liturgie oder Ritual auch nur gerochen hat, war quasi schon per Definition irgendwie entleert. Das ist quasi das, was übrig bleibt, wenn der Geist das Haus verlässt, oder? Dann bleiben noch die Formen, dann bleiben noch die Rituale, dann werden noch Dinge nachgesprochen, obwohl schon lange das Leben entwichen ist und so. Mhm. Du hast das ganz anders erlebt. Das ist für dich sogar eben einer der Gründe, der dich irgendwie noch identifiziert mit dem katholischen Glauben auch.
Ja, also das würde ich, also identifiziert mit dem katholischen Glauben, dem ganzen System sicher nicht, aber es ist diese spezifische Erfahrung von Liturgie, was das mit einem macht, das finde ich bis heute sehr interessant, oder? Weil das Interessante ist ja bei der Liturgie, man erfährt nichts Neues. Also man muss nicht in die Kirche gehen, um irgendetwas Neues zu erfahren. Es ist immer dasselbe. Es ist kommunikationsmäßig eigentlich eine Nullfeier, oder? Aber es wird eben, das ist mein Zugang heute auch dazu, es ist ein Theater, das jede Woche aufgeführt wird, und in diesem Theater, und im Moment, wo das Theater aufgeführt wird, stimmt das Theater eben auch, oder? Und natürlich als Ministrant, oder? Da bist du 100-mal am Glöckenläuten bei der Eucharistiefeier, was halt so wie das Zentrum des Katholischen ist, wenn das Brot und der Wein gewandelt wird. Und theologisch glaube ich das alles natürlich nicht, oder? Und das geht, und das ist auch grässlich. Die Theologie kommt immer nachher, oder? Wenn man erklären muss, das ist Transsubstantiation, also dieser berühmte Zungenbrecher, oder? Aber der Akt selber, oder? Und tu das zu meinem Gedächtnis und jetzt geschieht das, das hat mich immer in den Bann gezogen im Moment, wo es aufgeführt wird. Mhm. Und das, denke ich, ist etwas auch, was typisch ist für Religion, diese rituelle Sprache, die im Moment dir ein Erlebnis erlaubt, das eben Religion wirklich aktuell macht. Ich denke, sogar ein Großteil der religiösen Sprache, die eigentliche religiöse Sprache, ist solche performative Sprache, oder? Und sobald sie dann beginnt zu erklären, dann sind wir eben bei der Theologie. Und die ist immer nachgelagert.
Ja, und also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann ist schon, also für dich ist quasi das Geheimnis von Religion steckt eigentlich ganz wesentlich auch in diesen Ritualen drin. Und wenn man versucht, diese Rituale zu rationalisieren, wenn man versucht, das argumentativ einzuholen, dann kommen quasi dann solche Hostienzaubereien dabei raus, dass man irgendwie, dass man dann plötzlich den wieder verkörperten Leib Christi in Händen hält und sich dann darüber streiten muss, was passiert, wenn eine Maus einen Krümel einer Hostie isst und so. Das ist dann, genau. Aber das ist ja eigentlich...
Die muss man einfangen und sie verbrennen und die Asche auf den Friedhof tun.
Ist das so, ja?
Genau, also war damals die Antwort, ja.
Es ist aber ein relativ ernüchterndes, um nicht zu sagen ein negatives Bild von Theologie, oder? Das ist ja eigentlich die Theologie. In diesem Sinne macht ja dann eigentlich das Geheimnis des Glaubens eher kaputt, als dass sie es erhält.
Genau, ja, das würde ich auch sagen. Aber ich denke, für viele Menschen, die religiös praktizieren, ist das eben auch nicht so wichtig, oder? Sondern der schon vor lange verstorbene Religionswissenschaftsprofessor hier aus Zürich, Fritz Stolz, hat mal so eine Religionsdefinition gehabt, wo er gesagt hat, ja, Religion ist der Versuch, diese unordentliche Welt, in der wir sowieso leben, oder der ein bisschen Ordnung zu geben oder es auch zu lassen, die Unordentlichkeit auszuhalten. Und ich glaube, das ist eine Stärke von Ritualen, dass sie eben nicht noch einmal irgendetwas erklären müssen, sondern sie machen es einfach. Und in diesem Machen fühlst du dich getragen, aber es braucht nicht die Erklärung deiner Lebensprobleme. Aber im Moment, wo du das vollführst, fühlst du dich irgendwo aufgehoben. Und die Probleme selber sind dann auch fast aufgehoben. Mhm. Ja. Wenn du dann draußen bist, bist du wieder im gleichen Mist. Ja.
Ja, aber es gibt quasi existenzielle Erfahrungen, die Menschen dann machen in solchen Ritualen. Auch wenn man, das hast du ja auch gesagt, wenn man die Freiheit hat, sich da auch zurückzuziehen. Ich kenne das ja jetzt eher anders, dass man versucht, eben in Gottesdiensten Leute sehr aktiv zu beteiligen und versucht, jeden mitzuholen und jeden anzusprechen und du bist jetzt gemeint und du musst jetzt aufstehen, klatschen, Amen rufen oder was auch immer. Da sind Rituale, sage ich jetzt mal, dezenter oder zurückhaltender, da kann man sich reingeben und dann auch unter Umständen wichtige Erfahrungen machen. Man kann aber auch nur als Beobachter dabei sein.
Genau, ja. Ja.
Du hast immer wieder in den letzten 3 Jahren hast du so eine gewisse Kante gezeigt. Wir versuchen jetzt übrigens ein bisschen das Terrain abzustecken und zu merken, wo der Andreas eigentlich überhaupt sich existenziell und glaubensmäßig so befindet und in welche Richtung er so denkt. Und wir kommen jetzt zu einer anderen Front, die du immer mal wieder aufgemacht hast in deinen Poetry Slams. Nicht ohne Augenzwinkern, aber auch nicht ohne eine gewisse Bissigkeit gegen Fundamentalismus.
Oder ja, so gegen Evangelikalismus.
Ja, das
so.
Auch.
Fundamentalismus gibt es ja auch in der katholischen Kirche. Also das ist mir noch wichtig zu sagen, dann natürlich dann in meiner Jugendzeit und Adoleszenz, also mich hat dieses Katholische, das war das eine, das andere, was mich immer beeindruckt hat, jetzt an meiner Gemeinde, also wir haben Flüchtlinge versteckt, wir hatten einen Pastoralassistenten, der gegen den Militärdienst gepredigt hat und so weiter. Also das ist so die zweite Schiene, die mich, so wie ich ihn erlebt habe, ich habe eben eigentlich einen positiven Katholizismus erlebt. Das Rituelle und dieser diakonische Einsatz, dieser Einsatz für die anderen Menschen. Aber persönlich habe ich mich von der Institution sehr schnell distanziert. Ich war lustigerweise, weil ich eben so nahe der Kirche lebte, war ich Hilfssakristan. Ich hatte einen Einsatz im Monat zwischen 16 bis 19 Jahre alt, oder? Und da kamen natürlich all diese Priester in die Sakristei, der eine betrunken, der andere depressiv, diese Welt ist mir da wirklich ein bisschen ausgefahren. Ich habe gesagt, das sind alles zu größten Teilen kaputte Menschen. Oder dann der Abt von Muri Gries, dessen Dinge ich nur mit weißen Handschuhen berühren durfte und so weiter. Und das war für mich alles so schräg und hat mich eigentlich in Bezug auf Institution und die ganze Hierarchie, das war für mich eigentlich schon sehr schnell erledigt. Und dann erst recht, als ich noch ein Jahr in Rom war, um meine Vorurteile noch einmal zu justieren. Aber es war dasselbe wie im Militär. Ich ging auch dorthin, weil ich dachte, ich will darüber reden können. Es war beide Male dasselbe. Sie wurden einfach grässlich bestätigt.
Genau. Die Vorurteile.
Genau. Und vielleicht habe ich auch gegenüber den evangelikalen Fundamentalisten zu viele Vorurteile. Mal schauen, ich mache jetzt wieder einen Text. Genau.
Ja, sehr gut.
Sind halt immer nur die Anfänge. Ja. Ich wäre so gerne ein Fundamentalist. Ja, so einer in einem erdbebensicheren, siebenwandig betongeschützten Bunkergring, wo es draussen noch so Strupp kann kutten, wo sie Meinungen hin und her schütten, aber ich in meinem geschützten Kessel, blobi, ein unschuldiges Kind, unberührt von all dem ambivalenten, nicht transparenten ungefähr in der Herz- und Hirnisphäre, weil ich wüsste, wie das ist mit dem Weg der Wahrheit und dem Leben. Ja, ich wäre so gerne ein Fundamentalist. Ist zum Beispiel so ein evangelikaler Amichrist, nicht weil der mit 16 ein Gewehr bekommt, um vor so Abtreibungskliniken ein bisschen Leute zu erschiessen oder deine Kinder dank Homeschooling dumm kannst abrichten, sodass sie ausser dem einen auf alle Bücher können verzichten. Nein, nicht wegen all dem, mehr wegen dem wirklich geilen Trip auf den Kunst. Zum Beispiel, als ich in Amerika bei den Snake Handlers in den Bergzügen von den Appalachians war. Das tönt schon so cool und ist echt straub, wenn du in dieser Runde von diesen Fundis stehst und als Ritual so eine Giftschlange in die Hand nimmst und nicht weisst, ob sie die beißt, bis sie dem Nächsten ist. Ja, das ist einfach Zirn nicht mal ausschalten, nur schütteln oder glauben und die letzte Hoffnung walten, dass die Rattlesnake dich noch ein bisschen leben lässt. Das ist der pure Wahn, vergiss jeden Plan, das wirft dich aus deiner langweiligen Jobfrau Kinderstrandferienbahn. Bei diesem religiösen russischen Roulette steht shaky, shaky einfach alles auf dem Spiel. Amen. Ich meine, dass sind die Freikirchen bei uns, direkt dagegen. Die Moralkeulen schwingenden Marshmallow-weichen Hirne, die so zu Kokos Bananen, klebrig süße Smoothie-Jesus-Pop-Songs in einer klimatisierten Event-Hall singen und dabei arm und hängen, um einen schlaffen, religiös reichsdeutschen Gruß aufzufahren, um sich mit dem Herr oder ihrem berufsjugendlichen wasserstoffblonden Preacher zu paaren. So, Jesus! Genau.
Ja, den hast du jetzt noch müssen bringen, hä?
Ja. Ja, der ist ein bisschen böse und also das ist ja auch das Schöne am Slam. Ich habe ja auch sehr gute Beziehungen zu so evangelikalen Menschen wie zu dir, oder? aber das Schöne ist am Slam, man darf einfach auch mal einseitig sein.
Ja. Ja.
Also ich glaube, deshalb bin ich ja da ein bisschen reingerutscht aus Zufall und dann hat das mir gefallen und einigen Menschen hat es auch gefallen. Und das habe ich gesehen, oder an der Hochschule, man muss heute sehr vorsichtig sein und man muss immer den richtigen Ton treffen und so. Mhm. Und hier habe ich wirklich ein Ventil gefunden, wo ich einfach mal rauslassen kann und so. Und eben auch ganz bewusst einseitig bin.
Ja.
Genau.
Ich wäre so gerne ein Fundamentalist. Also deine Mühe mit Fundamentalismus hast du hier ziemlich auf den Punkt gebracht. Aber es ist ja, es schwingt ja auch so eine gebrochene Sehnsucht vielleicht mit oder eine gebrochene Bewunderung für die Sicherheit, die Menschen gewinnen können, in dem, was sie glauben und was sie für unerschütterlich halten. Wo ist denn die Gefahr dabei oder warum schließt du dich dann trotzdem nicht der ganzen Geschichte an?
Nein, also diese Sehnsucht, das ist jetzt dein Wunsch, dass diese Sehnsucht da drin wäre, die habe ich nicht nach einem unerschütterlichen Fundament oder so. Nein, ich bin relativ spät mit so evangelikalem, obwohl ich Berner bin, relativ spät mit dem in Berührung gekommen, vielleicht erst einmal mit 20, 21, da war ich so an einem Praise Camp, wo unter anderem auch schon, also lange her, es auch dann noch eine Therapie für Homosexuelle gab und so. Das fand ich alles sehr strange. Also es war für mich wie eine neue Welt und so. Aber als religiöser Tourist, ich gehe gerne in unterschiedliche Gottesdienste, auch von anderen Religionen und so weiter, gehörte dann auch zu meinem Job als Religionslehrer am Gymnasium. Bin ich dort natürlich mehrmals auch hingegangen. Und was mich stört, ist natürlich einerseits, also ich habe ja als Kirchenhistoriker meine Thesis geschrieben und bin von dem her auch irgendwo durch und durch Historiker halt bei der Betrachtung gewisser Dinge. Und das ist natürlich eines, und da müssen wir auch nicht lange darüber reden, das ist einfach der Zugang zu dieser, zur Heiligen Schrift, oder? Der ganz anders ist und den, wo ich aber dann finde, manchmal muss man dann schon unglaublich viele intellektuelle Wolten schlagen, jetzt bei den Evangelikalen, dass das eigentlich noch aufgeht. Also ich habe oft das Problem nicht verstanden, warum sie sich dermaßen wehren gegen gewisse Einsichten, gegen gewisse Dinge, die einfach historisch klar zu erklären sind. Überhaupt, wo der Widerstand ist, dieses Buch nicht als von Menschen gemachtes, tolles, großes Poesiewerk zu lesen. Und habe dann schnell aber gemerkt, dass wenn man halt dort eines dieser Steine des Fundaments herauszieht, dann kracht irgendwie das Ganze zusammen.
Es ist so ein bisschen ein Kartenhaussystem oft.
Genau, ja.
Das ist zumindest
und das hat mich sehr, irritiert und das ist mir eigentlich noch egal. Also wenn das halt denen ihre Vista ist und sie da innerhalb dessen glücklich werden, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, weder theologisch noch irgendetwas. Es wird ja dann so, und das ist mir aufgefallen bei Besuch dieser Gottesdienste, es ist eigentlich eine recht aggressive Sprache. Natürlich holt man die Leute rein, aber der Ausschlussmechanismus, wenn man alles ausschließt, wenn man alles etwas abspricht, in den Himmel zu kommen oder Jesus nicht kennenzulernen und so, der ist relativ massiv. Und das hat mich immer sehr irritiert.
Jetzt ist aber natürlich der Fundamentalismus, auch Evangelikalismus, gerade in den USA auch als Gegenbewegung zu begreifen oder als Abgrenzung von einer Entwicklung, von einer liberalen Theologie hat man das dann oft gelabelt, die mit ihrer Hypothesenhuberei eigentlich die Bibeltexte zu Tode seziert und am Schluss bleibt zu wenig zum Sterben und zu wenig zum Leben übrig. Und das wollte man irgendwie um jeden Preis verhindern, dass hier alle Fälle davon schwimmen, und hat sich dann so ein bisschen in diese sichere Burg eines abgeschotteten Schriftverständnisses gerettet. Das Anliegen, irgendwo eine Lebendigkeit des Glaubens oder eine Kraft des Glaubens zu bewahren, ist ja aber irgendwo auch legitim. Und die Frage ist, wie lässt sich das hochhalten, ohne jetzt irgendwie fundamentalistisches Inspirationsverständnis oder so festhalten zu müssen? Also hast du für dich jetzt, es gibt doch auch diese Rede von einer zweiten Naivität, so die man quasi gewinnt, nachdem man auch mit seinem Glauben und seinen Überzeugungen irgendwie durch eine gewisse Kritik, durch eine historische Kritik, durch eine Dekonstruktion hindurchgegangen ist und dann irgendwie auf einer anderen Ebene irgendwo doch wieder sich öffnet oder Dinge entdeckt oder Dinge erfährt und sich konstruktiv etwas zusammensetzt oder so. Wie ist das denn, was würdest du sagen, wie ist das möglich oder wie hältst du das damit, um nicht irgendwie am Schluss einfach bei 37 Quellenströmungen und Streifungen des Matthäus-Evangeliums zu verenden?
Gut. Zweite Naivitäten sind immer gefährlich, wenn Menschen das von sich behaupten. Gerade auch in der Kommunikation, weil dann die Menschen, die da noch nicht durchgegangen sind, sozusagen durch den Feuerbach oder durch die historisch-kritische Analyse der Texte, die betrügt man ein bisschen. Deshalb finde ich es, die zweite Naivität ist etwas Spannendes für sich selber. Und tatsächlich, wenn ich zum Beispiel in den biblischen Büchern lese, dann lese ich manchmal wie ein Fundi, indem ich mich einfach vom Wort als Wort betreffen lasse und schaue, was das mit mir macht. Aber das hängt mit meinem Verständnis zusammen, dass wir es hier einfach mit Dichtung zu tun haben. Und mit einer Dichtung, die mich halt geprägt hat, jetzt historisch, die unsere Zivilisation auch ganz stark geprägt hat, sind Geschichten, die wir kennen, die von vielen Geschichten ich auch nicht sehe, warum wir uns von ihnen verabschieden sollten, etc. Und da entdecke ich dann immer wieder neue Dinge drin. Also, ja, und da kann ich weiß dann, 70 nach Christus etwa in diesem Kontext, die Adressaten sind ursprünglich die und so, aber das ist mir dann auch egal. Aber ich könnte es nie so dann auch predigen. Also ich war ja auch, ich habe das sowieso nie gemacht, aber ich könnte es nicht, wenn ich in dieser Rolle wäre, könnte es nicht so predigen, dass ich jetzt hier etwas in Anspruch nehmen würde und sage, weil es in diesem Buch steht. Mhm. Ich finde es dann schön, dass es in diesem Buch steht.
Ja, und das wäre dann eher ein subjektiver Zugang. Du hast dann eine Erfahrung gemacht im Lesen einer bestimmten Geschichte oder du hast dich wiedergefunden in einem bestimmten Narrativ, das würdest du dann nicht unbedingt zu einem Geltungsanspruch für andere ummünzen wollen.
Genau, ja. Das würde ich so sehen, mehr als ein Angebot, dass man doch jetzt mal gemeinsam das liest und ob sie die anderen auch da etwas entdecken, was spannend ist für sie. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, es gibt dann eben viele andere Kulturprodukte, einen Film oder einen guten Roman, wo das genauso geschieht. Also, und da bin ich natürlich dann irgendwo quer in der Landschaft. Also für mich hat das zum Teil fast die gleiche Wertigkeit. Ich als Theologe bin aber einfach dieser Tradition stark verbunden und schöpfe aus ihr. Mhm. Aber auch aus einem guten Film und bei einem guten Konzert.
Ja. Aber an diesen Stellen wird ja dann dieser, weil das wäre eine Frage gewesen, die ich auch stellen wollte, da, wenn du auf Wissenschaftlichkeit und Rationalität mhm. so Wert legst, es gibt ja auch da, man kann ja auch da quasi auf einer Seite vom Pferd fallen, wo es dann auch sehr ideologisch wird, wo es sehr, ich sage jetzt mal so, ein aggressiver Materialismus ist unter Umständen genauso ideologisch wie ein konservativer Fundamentalismus, der weiß auch ganz genau, was es gibt und was es nicht gibt und spricht allen möglichen Menschen ihre Glaubensüberzeugungen und Anschauungen ab und so weiter und bleibt dann aber schlussendlich doch auch wahnsinnig blutleer. Und das ist ja nicht deine Zielgerade.
Du würdest, nein, also ich habe ja auch einen Text gemacht gegen die Freidenker. Also wenn wir das derer am Abgrasen ja. sind, weil die haben ja zum Beispiel in ihrem Claim auch, sie seien rein rational, oder? Ja. Und also das, da sträubt es mir die Haare, oder? Als ja. einer, der gerne Kunst hat, der gerne Musik hört, Gedichte liest und so weiter und so fort. Und im Wissen darum, jetzt ist es auch noch wissenschaftlich erwiesen worden, dass wir vor allem auch Homo narrans sind, also einfach ein erzählender Mensch, erzählende Menschen, die stark in ihren Geschichten leben und wir eigentlich uns über unsere Geschichten austauschen sollten. Und die sind oft nicht sehr rational, die sind oft sehr emotional auch, die sind oft natürlich auch konstruiert. Es ist wichtig, dass wir unseren roten Faden irgendwo finden können, aber dabei machen wir natürlich riesige Konstruktionen, damit das eigene Leben ein bisschen stimmt und so weiter. Und das sind die Dinge, die mich interessieren. Dieser plumpe Rationalismus, den halte ich, ja, der ist eigentlich schon lange, schon über 100 Jahre auch wissenschaftstheoretisch überholt, oder? Aufgrund von Axiomen, die man bestimmt und dann von denen aus ausgeht und so weiter.
Ja, ja. Weil das ist ja das Witzige, ich habe dich ja eigentlich als Poetry Slammer kennengelernt. Ich habe dann irgendwann geschnallt, ja, der ist ja Theologe. Irgendwann habe ich gemerkt, der ist ja mit allen Wassern gewaschen, der ist da Augustin-Experte und kann da auf den obersten Reflexionsebenen mitreden und Ton angeben und so. Aber ich habe dich ja eigentlich als Poetry Slammer kennengelernt. Das wird man ja irgendwie nicht, wenn man nicht an eine Kraft des Wortes oder eine Kraft von Geschichten glaubt, die auch dieses rational Einholbare irgendwie übersteigt, oder? Also das, oder würdest du das nicht in Verbindung bringen? So deine Freude oder deine Leidenschaft für Poesie, das muss doch irgendwo, das übersteigt ja diesen im engeren Sinne materialistischen Rahmen eigentlich auch.
Ja, und da wären wir vielleicht wieder bei dem vom ganz am Anfang, oder? Indem man als jetzt Poetry Slammer oder etwas vorführt, oder? Dann lebt man auch diesen Text. Man ist ganz in diesem Text und eröffnet in diesem Moment gewisse Welten, oder? Mhm. Und wenn es fertig ist, ist es fertig. Manchmal wirkt es noch ein bisschen nach, oder auch nicht. Das ist sicher ein Moment, wo man so etwas wie etwas spürt, ganz klar. Es war auch interessant, ich meine, ich bin seit ich 25 bin, rede ich von Leuten oder halte Seminare und so weiter und so fort, lange Lehrer. Ich war wahnsinnig nervös bei meinem ersten Poetry Slam, also meine Knie haben gezittert und so. Ich dachte, was ist mit dir los? Das machst du ja jeden Tag oder so. Es ist nochmal etwas anderes. Mhm. Es ist ganz dein eigenes Ding. Es ist sozusagen dein Inneres, also deine Anschauung wird da performativ zur Schau getragen. Mm-hmm. Und wenn du etwas, du hast ja immer gerne ein bisschen versöhnliche Gedanken. da kann ich die Frage der Inspiration, oder? Das ist schon etwas sehr Interessantes. Also wie kommen einem die Texte zu? Oder ja. die Ideen zu den Texten? Das ist wirklich ein kleines Geheimnis, das ich noch nicht ergründet habe. Oder bei, manchmal, bei mir ist es sehr oft über Begegnungen im Alltag, es kommt irgendeine eine Idee und so, und dann ist das im Kopf und dann schreibst du und plötzlich kommen dir Wendungen in den Sinn, die du gar nicht kanntest oder meintest nicht gekannt zu haben oder so. Das, das sind spannende Momente, wo man so etwas wie Inspiration in Anspruch nehmen könnte, aber ich würde doch gleichwohl den Ball flach halten.
Ja, jetzt ohne zittrige Knie, aber hast du noch mal eine Kostprobe?
Das ist ein bisschen ein kritischer Text und gleichzeitig bringt er eigentlich auf den Punkt dessen, was ich mit Religion als Poesie meine. Mhm. Genau. Es ist schon komisch, wenn die Reformierten so ein bisschen mitleidig über Katholikinnen lächeln, wenn es um die Jungfräulichkeit von Maria geht. Weil das kannst du ja alles erklären. Weißt du, ein bekanntes, antikes, mythologisches Motiv, das du historisch musst situieren und erst noch ein Übersetzungsfehler. Ja, da haben sie recht an, die gebildeten Bibelknüblerinnen. Aber bei der Auferstehung, da soll alles plötzlich nicht mehr gelten. Nein, nein, da machen nicht einmal mehr die Reformierten mit. Nein, da löse ich einen Spalt offen für ein supernaturalistisches Swindli, für ein Überrumpeln von der Naturgesetz, für ein Heilungssprechen von der Science Fiction, nichts mehr von antikem mythologischem Motiv. Ja, bei der Auferstehung werden selbst die Reformierten ein bisschen intellektuell, sorry, primitiv. Interessant und unnötig zugleich, weil ob er wirklich auferstanden, die Frage habe ich nie verstanden, wenn wirklich etwas meint, was du können Filme beschreiben gesehen, so wie ist er wirklich ins Mikro gegangen. Nein, so wirklich ist niemand auferstanden. Niemand kann einem neuen Leben hängen, nicht einmal wie eine Schlange hütet sich der Mensch. Und selbst wenn du den kannst, von Raupen zum Schmetterling, hättest du den Tod nicht übergangen. Blut ist im Leben gefangen, einfach mit Flügel dran, für einmal zu sterben. Nein, niemand ist wirklich auferstanden. Und gleich, er ist auferstanden, weil der Satz allein, der ist feichlich geil, weil er etwas sagt, was wirklich nicht geht, und damit etwas sagt, was eben gleich geht. Einfach im Moment, wo man sagt, wird es zur Wirklichkeit resurrexit. Er ist auferstanden, das ist überbieten, überschreiten, durchstreichen, drübergreifen, daraus rauslängen, imaginativ, hyperbolisch, kontrafaktisch, fiktional, ist literarischer Exzess, buchstäbliche Psöffni, performative, verrückte, poetische Hyperloop, symbolische Move, fantastische Groove, genau der Schnuff, den du eigentlich brauchst zum Leben.
Genau. Auferstanden. Ja, wie ich bin ja da nicht deiner Meinung, gell?
Ich weiß. Ja.
Aber
und wir müssen uns auch nicht finden.
Genau.
Ja,
genau.
Ja, ja.
Sehr schön. Bei allem Versöhnlichen,
das genau, wir können im freundlichen Dissens auseinandergehen.
Aber der Slam hebt ja auf diese performative Kraft von Religion oder von Glaubenshandlungen ab, so quasi die Kraft oder die Realität der Auferstehung erweist sich in denen, die sie festhalten. Oder wie würdest du das jetzt formulieren? Unpoetischer.
Im Moment, da komme ich wieder auf den Anfang zurück. Im Moment der Aufführung des Theaters, wo das gesagt wird, Resurrexit oder er ist auferstanden, dann glaube ich das, dann bin ich voll dabei.
Ja, was?
Das ist dann im Moment Realität, oder? Ich kann dir ein anderes Beispiel geben. Ich bin kein guter Kirchgänger mehr und manchmal sogar ein Flüchter. Bei der Osternacht, das finde ich auch so etwas Schönes. Oder? Osternacht, da wird draußen ein Feuer gemacht und dann wird die Osterkerze an diesem Feuer angezündet. Und dann geht man in die Kirche hinein und sagt dann dreimal Lumen Christi und alle respondieren Deo gratias. Ja? Da wird dieses Licht in die Kirche gebracht, alle haben dann so kleine Kerzlein und dann am Schluss wird allen dieses Licht gegeben und die Kirche ist voller Kerzenlicht und das ist Auferstehung. Und dann gehe ich wieder nach Hause. Es gibt dann noch Gottesdienst 1,5 Stunden lang. Aber das reicht mir. Das ist so ein starker Moment. Das sind zehn Minuten und das ist für mich Auferstehungserfahrung im Moment. Aber dafür muss ich nicht irgendwie glauben, dass ein Mensch da in irgendeiner eben supranaturalistischen oder komischen Art und Weise, ich weiß, du glaubst nicht an eine Wiedergeburt deines Körpers oder so. Aber ja, auch da, ich glaube, die ganze Theologie, die das zu erklären versucht, scheitert nur, anstatt zu hören auf die Botschaft, er ist auferstanden, und das als etwas zu nehmen, was einem wirklich etwas bedeutet, und daraus die Konsequenzen zu ziehen. Mhm. Als aufrechter Mensch durch die Welt zu gehen und zu schauen, wo überall Hoffnungen von Menschen liegen, die gerne auch aufstehen möchten. Mhm. Das ist vielen dann zu platt, ich weiß.
Ja, aber nein, es ist mir nicht zu platt, aber wir haben ja auch schon darüber diskutiert, was mir einfach fehlt bei dieser Sicht, ist so dieses Moment der, ich sage jetzt mal, der Unverfügbarkeit des Glaubens und des Einbrechens von außen, weißt du? Und ich denke das gar nicht so supranaturalistisch, obwohl eben, da könnte man jetzt auch diskutieren, dass der Begriff Supranaturalismus setzt ja schon voraus, dass man eigentlich in einem sehr materialistischen Weltbild gefangen ist. Aber ich denke das nicht in der Weise, aber dass mir etwas begegnet, dass mir von Gott her etwas begegnet, was nicht einfach irgendwie Spiegel meines Innenlebens ist, sondern da kommt etwas auf mich zu, da bricht etwas ein, da ist ja auch ein Moment des Widerständigen, da kommt mir auch manchmal etwas entgegen, weißt du, das fehlt mir in dieser Sicht, das lässt sich dann alles irgendwie so leicht psychologisieren, so quasi, ja, das ist jetzt, das haben die sich so zurechtgelegt, das hilft dem, der andere glaubt, dass wir alle Oliven auf einer großen Pizza sind oder dass wir das Spaghetti-Monster oder irgendwie so, Hauptsache, das hilft dir und so, weißt du, was ich meine, das ist natürlich so anfällig auf diesen Vorwurf quasi, das ist jetzt eine Spiegelung des Innenlebens nach außen. Ja.
Ich würde das nicht sagen, dass es eine Spiegelung des Innenlebens ist. Es ist durchaus ein Anspruch, der von außen kommt. Er kommt ja aus dieser Tradition und es werden dir hier Worte gesagt, okay, und auf die reagierst du. Aber du hast mich natürlich erwischt, in Anführungszeichen. Es stimmt, die ganzen Begriffe wie Offenbarung oder eben im Sinn einer Inspiration, einer Instanz, die von außen, was das auch immer heißt, mich bewegt oder so. Davon habe ich mich wegbewegt. Mhm. Ich habe lange darüber überlegt, was eigentlich die Immanenz genau bedeutet, also was die Inkarnation Christi bedeutet, dass er Mensch geworden ist. Es könnte ja auch heißen, dass eben er ist Mensch geworden und somit ist er auch nicht mehr Gott, oder? Also man hat dann auch, ich weiß, es gibt die Zwei-Naturen-Lehre, er ist beides 100%, aber ich habe die Freiheit, mir das für mich auszulegen. Mich hat diese Inkarnation immer sehr getriggert, wie man heute sagt. Und ich denke, dass meine Theologie eine stark inkarnatorische auf die Immanenz, auf das Leben hier ist. Und ich schiele nicht mehr so gern auf Tiefen und nach Höhen, sondern versuche in der, ich glaube, wir sollten auch die Oberfläche und die Fläche ein bisschen rehabilitieren.
Ja.
Das Körperliche, das Konkrete, dort, wo die Menschen wirklich verbunden und auch in Probleme verstrickt sind, das ist das, was mich interessiert. Und da hinein kann es dann immer wieder sein, dass eben so Worte von außen kommen, aus diesem grossen, poetischen auch der jüdisch-christlichen Tradition. Und das reicht mir. Das reicht vielen nicht. Und viele finden, da ist Religion nur eine Erfindung. Ich sage, ja, schon, aber eine ganz tolle Erfindung, eine poetische Superkraft, die da erfunden wurde, innerhalb derer man auch gut leben kann.
Du hast ja auch in verschiedenen Slams, hast du so diese vielleicht auch gefährliche oder falsche Jenseitigkeit des Glaubens auch gegeißelt oder zumindest aufgegriffen und gezeigt, wie wichtig dir das ist, dass irgendwie Religion hier und jetzt auch im zwischenmenschlichen Bereich, auch im politischen Bereich irgendwie eine Bedeutung hat. Als wir das Gespräch so angedacht haben, da hast du sehr schnell gesagt, du würdest eine Sache auf jeden Fall sagen wollen oder bei einem Punkt auf jeden Fall landen wollen. Und das hat zu tun mit der Würde des Menschen. Das Gespräch fliegt jetzt so vorbei. Wir könnten noch lange reden. Aber du hast gesagt, das willst du auf jeden Fall setzen. Und ich will im Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit es nicht verpassen, dir diese Gelegenheit zu geben, weil du gesagt hast, das ist etwas, was dir ganz zentral wichtig ist, diese Menschenwürde. Vielleicht magst du etwas dazu sagen und dann zum Abschluss deinen Slam.
Genau. Gleich noch ganz, ich habe einfach gemerkt als Theologe, es gibt natürlich die christlichen Vorstellungen und es gibt so wie eine Vorstellung, zum Beispiel vom Glaubensbekenntnis her, was man glauben sollte, oder? Und bei mir war immer die Frage, ja, hat das was mit meinem Leben zu tun? Kann ich zu dem Ja sagen, etc.? Und ich habe gemerkt, dass diese ganze Frage von Jenseitigkeit mich nicht wirklich interessiert. Und ich finde es auch merkwürdig, dass Religion immer nur funktionieren kann mit diesem Blick nach außen. Oder nach einem posttodlichen Leben und wir sind dann hier irgendwie nur in einer Zwischenzeit, sondern wir leben hier wirklich. Und da kann ich jetzt anschließen, da würde ich sagen, treffe ich mich dann mit vielen auch humanistisch denkenden Menschen im christlichen Menschenbild, wenn es um die Würde geht. Also wenn es um die Art und Weise geht, wie wir miteinander umgehen. Aber, und das wäre dann der Text jetzt, ich denke auch, dass diese Würde zurzeit eine kritische Phase durchmacht. Genau. Ja. Dann machen wir diesen Würdetext, das wäre der Abschluss. Und als Abschluss mache ich den ganzen Text. Genau, der geht halt seine Minuten. Weil ich habe gemeint, einfach so. Habe ich etwas verpasst? Brauche ich jetzt wirklich gute Gründe? Gibt es neue Kriterien? Weil ich habe gemeint, einfach so. Es scheint, dass mit der Würde wird ich plötzlich los. Es scheint jetzt möglich zu sein, zu sagen, hey, du bist würdelos, weil es ist eine Frage von irgendwelchen Eigenschaften. Mensch ist nicht mehr Mensch. Es gibt jetzt neue Verfahren, wo sie herausfinden, ob du Würde kannst erfahren. Wenn du zuerst in einem anderen Land bist, kannst du hier nicht bleiben. Nein, das ist schon vorbei. Wenn du ohne Schuld wegen dem Klima kommst, das dich nicht mehr essen lässt, kannst du es auch vergessen, kannst hier nicht bleiben. Wenn du meinst, vielleicht gäbe es noch einen Behinderten im Quartier, merkst schnell, dass hier in der Schweiz 9 von 10 vorher verschwunden werden. Wo wenn du schwanger bist und nicht einen Test machen willst, machen sie dir ein schlechtes Gewissen. Sorry, hätte es ja wissen. Wenn du blutkotzt im Spital beim Sterben, wenn es dich überkommt und mit dir tut, deine Fasson verlierst und haderisch und schreist mit dem Leben und der Nächste ist, das scheint würdelos. Ja, wo nicht sanft im Schlaf, schmerzlos, harmlos. Früher hat man gesagt, Würde hat man einfach so als Mensch, ist sie darunter leid, Würde kannst allen zu, aber sicher niemandem absprechen. Aber das musst du eben glauben, da gibt es nichts zu rechnen. Und noch früher hat man sogar gesagt, du seist ein göttliches Bild und um dich herum so etwas wie ein heiliges Schild, aber wir hier, nein, wir wollen nicht mehr glauben und vertrauen, nein, wir wollen Eigenschaften und zwar ganz genau zum Messen, überprüfen, evaluieren und Kategorien bauen. Ja, es gibt neue Verfahren, die sie herausfinden, ob du Würde kannst erfahren. Wenn du dement wirst und du meinst, du verlierst deine Würde, weil die anderen sagen, dass du nicht mehr der gleich bist, würdest du sein, dass deine Persönlichkeit dir wird abhanden kommen. Darum, bevor du verloren deine Kreise ziehst, besser selber gehst. Du weißt ja schon, wie und wo. Wenn du es nicht ganz auf die Reihe bringst mit dem Organisieren von deinem Leben, wenn du ab und zu in die Klinik gehst und dich am Tablettenspender musst haben und du dich schämst zu holen, was du zu gut hast, weil du gemeint wirst, es sei unter deiner Würde, deine Ergänzungsleistungen, ohne noch mehr müssen zu leisten. Wenn du dich nicht zusammennimmst beim Essen, wenn du die Ranzen nicht kannst zusammen, wenn du im Fitness nicht quälen, wenn du deine Püppi lampen und gegen deine Falten nicht trampeln, wenn du nicht aufspritzen, absaugen und ein bisschen operieren, wenn du nicht happy body to you und I'm in love with the shape of you, I'm in love with your body. Ja, und in der Türkei verkaufen Säurer zum Leben ihre Nieren. Aber die Körper, die an den Zäunen aufgehalten werden, die Kinder, die nach 2 Jahren gerne wieder mal möchten Buchstaben lernen, die Frauen, die ihre Männer suchen, die Männer, die ihre Frauen suchen, die Kinder, die ihre Eltern suchen, die Eltern, die ihre Kinder suchen, die Grossmütter, die ihre Enkel suchen, die Enkel, die ihre Grossväter suchen, sind Menschen und keine Kriterien. Die psychisch Kranken auf den Gleisen stehen und nicht mehr versuchen, die Dementen, die Polizei 100 Mal irgendwo suchen muss, die Sterbenden, die aus Schmerzen am Leben und am Körper fluchen, die Behinderten, die genauso gerne das Leben besuchen, sind Menschen und keine Kriterien. Du, ist er ein würdiger Flüchtling? Ist sie würdig gestorben? Tut er selber sein Geld verdienen, also würdig seine Existenz kreieren? Erlaubt ihm die Behinderung noch ein würdiges Leben? Wenn so fast auf falsche Fragen stellen, können die Antworten nur würdelos sein, weil wer von uns ist je ganz autonom, wer ist sich selber noch nie abhanden gekommen, wer bringt immer alles voll auf die Reihe und wer hat nicht immer schon zu viel vergessen, ja. Es scheint, dass mit der Würde wird ich plötzlich los. Es scheint jetzt möglich zu sein, zu sagen, hey, du bist würdelos, weil es ist eine Frage von irgendwelchen Eigenschaften. Mensch ist nicht mehr Mensch. Es gibt jetzt neue Verfahren, wo sie herausfinden, ob du würdest. Ich kann erfahren und ich habe gemeint, einfach so. Voilà.
Ja. Andreas Kessler, vielen Dank, dass wir haben über diese Momente gesprochen, in denen etwas so einbricht oder irgendwie aufleuchtet. Und das ist mir jetzt nochmal passiert bei dem letzten Slam. Vielen Dank, es war eine Riesenfreude, mit dir zu sprechen.
Ja, ich möchte noch ganz kurz etwas sagen. Ich möchte dem RefLab noch danken, weil ich bin 3 Jahre jetzt hier aktiv gewesen und ich hatte beim Schreiben nie eine Schere im Kopf. Ich habe einfach meine Texte abgeliefert. Es wurde nie irgendwie etwas daran kritisiert. Hier gehst du zu weit oder da bist du zu scharf oder so. Das war für mich grossartig und ja. Ihr habt mich sehr unterstützt, einfach mein Ding zu machen. Merci vielmals.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich glaube, einmal hat Luca interveniert und gesagt, ob das nicht ein bisschen spitz wäre. Und
als ich etwas gegen dich geschrieben habe. Ja.
Und ich fand's köstlich, ich habe mich sehr amüsiert. Ja, vielen Dank, Andreas.
Ja, merci auch. Tschüss. Merci, seid ihr gekommen. Danke.